SRF 3.
Die Kunstwerke kommen wohl nach Bern. Das Testament von Cornelius Gurlitt ist gültig, das hat ein Gericht in München entschieden. Das Budget steht nach Ach und Krach. Der Bund muss nun 130 Millionen Franken sparen, vor allem beim Personal. Der lange Arm der EU bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative hat Brüssel wohl mehr zu sagen gehabt, als vielen Parlamentariern lieb ist. Und das Wetter. Heute und morgen im Mittelland meist sehr Nebel, sonst viel Sonne mit zeitweise Schleierwolken. 4 bis 8 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Das Erbe von Kunstsammler Cornelius Gurlitt beinhaltet Werke, nach denen sich Kunstsammler und Museen weltweit alle 10 Finger lecken würden. Und nun ist das Kunstmuseum Bern einen großen Schritt näher, die Sammlung übernehmen zu können. Das Testament Gurlitts ist gültig, das hat das Oberlandesgericht in München entschieden. Die Cousine von Cornelius Gurlitt scheint leer auszugehen. Doch die Sammlung wird das Kunstmuseum Bern noch lange beschäftigen. Kulturredaktorin Elinor Landmann.
Auch wenn ihn das Urteil aus München freue, er lasse die Korken nicht knallen, sagt Marcel Brühlhardt, Vizepräsident von Kunstmusium Bern und Zentrum Paul Klee.
Wir sind vor allem sehr erleichtert, dass jetzt Klarheit herrscht. Wir haben ja nie um das Erbe gekämpft, aber jetzt ist die Situation klar.
2 Jahre dauerte der Rechtsstreit zwischen Kunstmuseum Bern und Cornelius Gurlitts Cousine Uta Werner. Gerungen wurde um die Frage, ob Cornelius Gurlitt im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, als er seine Sammlung überraschend dem Kunstmuseum Bern vermachte. Man könne nicht beweisen, dass er es nicht war, so das Urteil jetzt in der Zusammenfassung. Das Verfahren ist abgeschlossen. Cousine Uta Werner kann allerdings noch einen Zivilprozess anstreben. Ob sie das tun wird, ist noch unklar. Derweil wird in Berlin Gurlitts Sammlung mit fast 1600 Werken erforscht. Bei rund der Hälfte versuchen Provenienzforscherinnen und Forscher seit 3 Jahren herauszufinden, ob sie einst von Nationalsozialisten geraubt wurden. Und bei vielen Werken ist das nicht so einfach herauszufinden. Das erläutert Andrea Barisel-Brandt, die wissenschaftliche Koordinatorin der Provenienzforschung Gurlitt.
Wir werden nicht alles lückenlos klären können. In vielen Fällen haben wir eben keine Dokumente. Ja? Da sind einfach der Forschung dann Grenzen gesetzt. Und dann wird man eine Entscheidung treffen müssen.
Fraglich ist nun, wie das Kunstmuseum Bern mit diesen unklaren Forschungsergebnissen umgeht. Marcel Brühlhardt hält fest, Werke mit NS-Raubkunstverdacht würden nicht angerührt. Bei unklaren Fällen müsse man es sich sehr gut überlegen.
Werke, wo es keinen Verdacht gibt, aber auch die Provenienz nicht vorhanden ist, dort werden wir zusammen mit der BRD überlegen müssen, wer die nimmt.
Der Gerichtsprozess mag entschieden sein. Die großen Fragen kommen auf das Kunstmuseum Bern noch zu.
21 Milliarden Franken, so viel, so wurde vor 4 Jahren geschätzt, sollte es dereinst kosten, wenn die Schweizer Kernkraftwerke stillgelegt und die radioaktiven Abfälle entsorgt werden. Nun zeigt eine neue Studie, es dürfte noch viel teurer werden. Dazu gleich mehr. Nun hat aber Dominik Rolli zuerst weitere wichtige Meldungen des Vormittags.
Die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank bleibt unverändert. Banken, die bei der Nationalbank Gelder deponieren, müssen darauf weiterhin einen Negativzins von 0,75% bezahlen. Zudem bleibt die Nationalbank am Devisenmarkt aktiv, indem sie ausländische Währungen kauft. Der Franken sei weiterhin deutlich überbewertet und die bisherige Politik habe sich bewährt, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan vor den Medien.
So ist der Franken trotz zeitweise stark erhöhter Unsicherheit in den letzten Monaten insgesamt recht stabil geblieben. Außerdem hat der Negativzins zu niedrigeren Zinsen am Kapitalmarkt geführt, was die Finanzierung der Unternehmen erleichtert.
Für die Schweizer Wirtschaft prognostiziert die SNB im kommenden Jahr ein Wachstum von rund 1,5%, auch wenn es noch Unsicherheiten gebe. Der Nationalrat will das Bankgeheimnis in der Schweizer Verfassung verankern. Er hat die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre» angenommen. «Ja» sagte er auch zum Gegenvorschlag, der das gleiche Ziel hat, aber etwas weniger weit geht. Gegner kritisieren, beide Vorlagen würden nur Betrüger schützen. Ehrliche Steuerzahler hätten ja nichts zu verbergen. Die Befürworter sagen, Bürgerinnen und Bürger müssten vor willkürlichen Kontrollen der Steuerbehörden geschützt werden. In Deutschland hat das Parlament einem Gesetz zugestimmt, das die Zuständigkeiten beim Atomausstieg regelt. Demnach sind die AKW-Betreiber dafür zuständig, die Atomkraftwerke stillzulegen, abzureißen und den Atomabfall zu verpacken. Der Staat dagegen sorgt für die Zwischen- und Endlagerung des Abfalls. Im Gegenzug müssen die AKW-Betreiber in den nächsten 6 Jahren rund 24 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds einzahlen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.159 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.0759 gehandelt, der Dollar zu 1.0270. Das Wetter. Heute und morgen liegt im Mittelland meist zäher Nebel mit bei einer Obergrenze von 700 bis 1000 Metern. Sonst gibt es viel Sonnenschein mit ein paar Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen im Nebel höchstens 1 Grad, sonst gibt es 4 bis 8 Grad.
Info 3 Mittag.
Eine ganze Weile sah es danach aus, dass sich die Politiker im Bundeshaus nicht einig werden darüber, wofür die Schweiz im nächsten Jahr wie viel Geld ausgeben soll. Über das Budget wurde diskutiert und diskutiert, doch die Positionen lagen weit auseinander. Die Kompromissbereitschaft war klein. Heute nun ist das Bundesbudget 2017 doch noch zustande gekommen. Profitieren können Bauern und Forscher, die mehr Geld erhalten. Die Angestellten der Verwaltung müssen sich hingegen auf magere Jahre einrichten. Aus dem Bundeshaus Gauden Zwacker.
128 Millionen Franken muss die Bundesverwaltung nächstes Jahr einsparen, vor allem beim Personal und bei externen Beratern. Abstriche beschließen die Räte auch im Asylbereich. Mehr Geld als vorgesehen gibt es im Gegenzug für Forschung und Bildung, aber auch für die Landwirtschaft. Zum Ärger von SP und Grünen. Das Parlament habe einfach einen Sparbetrag beim Bundespersonal beschlossen, ohne zu sagen, wo es denn genau Abstriche geben soll, sagt SP-Nationalrat Philipp Hadorn.
Was jetzt passiert, ist eigentlich Leistungsabbau, der nicht definiert wird. Es wird Konsequenzen geben und die sind auch zu tragen. Und nicht zu vergessen, wir haben einen Milliardenüberschuss. Dieses Jahr, das vergangene Jahr, in den letzten 10 Jahren um die 20 Milliarden. Ein bisschen Augenmaß wäre angebracht gewesen.
Das Feilschen ums Budget dauerte bis zur letzten Minute. Nachdem die Vorlage je 3-mal bei der Kammer passiert hatte, ging sie in die Einigungskonferenz von National- und Ständerat. Sie schlug eine Variante vor, bei der sich National- und Ständerat in der Mitte getroffen hätten. Beim Bundespersonal wäre dann halb so viel gespart worden, wie der Nationalrat wollte. Doch das genügte SVP und FDP nicht. Sie beharrten auf dem vollen Sparbeitrag. Stur sei das, hieß es im Rat. SVP-Nationalrat Thomas Aschi erwidert:
Die Ausgaben wachsen von diesem Jahr auf das nächste um 1,8 Milliarden Franken. Wir wollten dieses Wachstum etwas zurücknehmen auf 1,7 Milliarden. Mit anderen Worten, ich finde das nicht arrogant und stur, wenn wir hier an unseren Kürzungsanträgen beim Budget festhalten.
Diese Strategie geht auf. Am Ende lehnt eine Mehrheit von SVP, FDP und BDP den Vorschlag der Einigungskonferenz ab. Das Budget sieht nun rote Zahlen von 250 Millionen Franken vor. Gemäß Schuldenbremse bleibt aber ein kleiner Überschuss von 92 Millionen. Denn die Schuldenbremse korrigiert den Höchstbetrag, den die Schweiz ausgeben darf, jeweils um einen Faktor, der von der Konjunktur abhängt. Mit diesem kleinen Handlungsspielraum kann Finanzminister Ueli Maurer nun ins neue Jahr starten. Und mit einem Budget, das das Parlament gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats um knapp 400 Millionen abgespeckt hat.
Info 3 Mittag.
Morgen wird jenes Kapitel geschlossen, das die Schweizer Politik wie kein anderes in den letzten 3 Jahren auf Trab gehalten hat. Die Gesetzesvorlage zur Masseneinwanderungsinitiative kommt in die Schlussabstimmung. Der Auftrag aus der Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 wird nicht umgesetzt. Stattdessen nimmt die Vorlage Rücksicht auf das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. Nun erhärtet sich der Verdacht, dass die EU direkt auf die Gesetzesberatungen im Parlament Einfluss genommen hat. Mehrere Mitglieder der zuständigen Kommission bestätigen genau das. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Es war am Montagnachmittag in der letzten Debatte des Nationalrates zur Masseneinwanderungsinitiative. Justizministerin Simonetta Sommaruga beteuerte, sie habe das Gesetz nicht permanent mit der EU darauf überprüft, ob es mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen konform sei.
Wir haben diese Kontrolle selber vorgenommen.
Worauf SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli ans Rednerpult trat, die am Donnerstag davor in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates das Gesetz zur Masseneinwanderung beraten hatte.
Uns haben Sie in der Kommissionssitzung am Donnerstag gesagt, die EU hätte sich noch gemeldet und sei bei 3 Punkten nicht ganz einverstanden und sehe das kritisch. Was stimmt jetzt?
Justizministerin Sommaruga antwortete kurz.
Genau das, was ich gesagt habe.
Was aber hat sie genau gesagt? Mehrere von Radio SRF angefragte Kommissionsmitglieder bestätigen die Version von Nathalie Rickli. Sommaruga habe tatsächlich davon gesprochen, die EU habe sich bei ihr gemeldet und drei Punkte im Gesetz kritisiert, erklärt CVP-Nationalrätin Ruth Humbel.
Ja, ich habe das gleich gehört und auch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass man offenbar jeden Schritt der Gesetzesanpassungen bei der EU hat absichern lassen. Ich finde das schon etwas ein grenzwertiges Vorgehen. Wir haben genügend Juristen, die das beurteilen können und wir sind ja ein souveräner Staat, der eigentlich seine Gesetze selber ausarbeiten kann.
Für Kommissionsmitglied Gregor Rutz von der SVP handelt es sich ganz klar um eine unzulässige Einmischung Brüssels.
Ich finde das sehr seltsam, dass wir als Parlamentarier Gesetze beschließen für die Schweiz und dann erfahren müssen, dass der Bundesrat permanent im Austausch ist mit Brüssel, um Rücksprache zu nehmen, ob das genehm ist, was wir hier im Begriff sind zu beschließen.
Auch auf der linken Seite des Nationalrats, die sich für die europakompatible Gesetzesvorlage ausgesprochen hat, bestätigt man die Darstellung Ricklis, zieht aber andere Schlüsse daraus. Kommissionsmitglied Balthasar Glättli von den Grünen.
Ja, ich habe das so gehört. Man wollte der Bundesrätin unterstellen, dass sie quasi als Bittstellerin nach Brüssel pilgert und sich Instruktionen geben lässt. Das ist nicht der Fall. Die Bundesrätin hat korrekt darüber informiert, dass die EU von sich aus nochmals auf sie zugetreten ist und gewisse Unklarheiten im Text moniert hat.
Das Justizdepartement von Bundesrätin Sommaruga selbst schreibt auf Anfrage von Radio SRF, die Schweiz habe ihre Analyse der Konformität mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen selber gemacht. Die Vorbehalte der EU habe die Schweiz in der Woche darauf dann, Zitat, selbstverständlich auch noch zur Kenntnis genommen.
Info 3 Mittag.
Die Schweizer Atomkraftwerke stillzulegen und ihre radioaktiven Abfälle zu entsorgen, dürfte teurer werden als bisher angenommen. 22,8 statt 20,7 Milliarden Franken. Trotzdem müssen AKW-Betreiber weniger in den Fonds einbezahlen. Inlandredaktorin Sarah Nowotny, wie kommt das denn?
Ja, das klingt paradox und der Grund dafür ist einfach eine neue, schlaue Art der Berechnung. Und zwar sagen die Betreiber, früher, da konnten wir die Risiken, die so eine Stilllegung und Entsorgung mit sich bringt, eigentlich gar nicht berechnen. Jetzt aber können wir das, wir haben bessere Methoden. Resultat, 30% kosten die Risiken gemessen an den Gesamtkosten. Und jetzt Achtung, der Bund, der verlangt bereits 30% Sicherheits- oder Risikozuschlag von den Betreibern. Das müssen die sowieso bezahlen. Und nun sagen sie natürlich, gut, dann ziehen wir die 30%, die wir berechnet haben, also wo wir gesagt haben, so viel Kosten, Risiken und Gefahren, die ziehen wir einfach wieder ab. Und so kommt man auf diese tieferen Beiträge.
Höhere Kosten, weniger Beiträge in den Fonds. Wie genau kommt denn diese Rechnung zustande?
Also die höheren Kosten, das liegt daran, dass die Betreiber sagen, wir haben inzwischen bei Entsorgung und Stilllegung von AKW und AKW-Abfällen vom Ausland gelernt. Wir haben gesehen, das kann teurer werden. Wir kennen einfach diese Technologie und die Gefahren besser. Aber eben, da muss man aufpassen, diese höheren Kosten, die sind rein virtuell, denn entscheidend sind ja die Beiträge, die die Betreiber in die Fonds einzahlen, die Fonds, die dann bezahlen sollen, wenn ein AKW außer Betrieb genommen wird. Und die sind ja eben tiefer.
Wie realistisch sind denn nun diese Zahlen?
Das wird Ihnen heute niemand genau sagen können, das kann auch ich Ihnen nicht genau sagen. Aber was ich sagen kann, ist, die AKW-Gegner, die sind natürlich gar nicht einverstanden mit dieser Berechnung. Sie sagen, es kann ja nicht sein, dass die Schweiz viel weniger Geld veranschlagt als Deutschland für die Außerbetriebnahme von einem AKW. Sie sagen auch, es kann ja nicht sein, dass die AKW-Betreiber jetzt mehr Zeit bekommen, um in diese Fonds einzuzahlen. Und das ist einfach eine falsche Rechnung und das bleibe dann am Steuerzahler hängen. Grundsätzlich würde ich sagen, es stimmt, Großprojekte werden eigentlich immer viel teurer, als man gedacht hat. Von daher sind diese Zahlen, sagen wir mal, ein wenig gewagt wahrscheinlich. Jetzt gibt es dann eine Überprüfung, einerseits durch internationale Experten, andererseits durch die Schweizer Atomaufsichtsbehörde ENSI. Und da kann es dann schon noch sein, dass es in einem Jahr plötzlich heißt, ihr müsst doch mehr einbezahlen in die Fonds für Stilllegung und Entsorgung oder vielleicht auch noch weniger. Das wird man dann sehen.
Sarah Nowotny aus unserer Inlandredaktion, vielen Dank. Das war Info 3 am Donnerstagmittag, produziert von Maybrit Horlacher und moderiert von Patrick Seider. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.